Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist Professor Dr. Thomas Hoffmann mein Gast. Er war 23 Jahre lang chirurgischer Chefarzt und ärztlicher Direktor der Maria-Theresia-Klinik in München. Mit ihm spreche ich über seine ehrenamtliche Arbeit in der Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen der Bayerischen Landesärztekammer. Was es mit diesem Gremium auf sich hat, wann es Sinn macht, sich an diese Mediationsstelle zu wenden und welche Fälle ihm besonders in Erinnerung geblieben sind, das wird er mir gleich erzählen. Guten Morgen, Professor Hoffmann. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben und freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich über die Einladung und bin auch sehr gespannt, wie das Gespräch verläuft. Das ist ein interessantes Thema, was wir heute besprechen. Es gibt viel zu sagen.
Absolut. Ich starte mit der ersten Frage. Was ist die Idee der Gutachterstelle und wer sitzt in diesem Gremium?
Ich glaube, am besten ist das zusammengefasst in der Präambel der Gutachterstelle, wie sie auch im Internet veröffentlicht ist. Deshalb möchte ich das vorlesen, weil das da sehr gut gefasst ist. Die Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen ist eine unabhängige Einrichtung, die von Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten oder der Berufshaftpflichtversicherung eines Arztes bei der Vermutung oder dem Vorwurf einer fehlerhaften ärztlichen Behandlung angerufen werden kann. Damit ist eigentlich schon klar definiert, was die Aufgabe ist. Und dann wird noch ein Satz hinzugefügt. Ziel der Gutachterstelle ist es, durch objektive Begutachtung ärztlichen Handelns Patienten die Durchsetzung begründeter Ansprüche und Ärzten die Zurückweisung unbegründeter Vorwürfe zu erleichtern. Also die Gutachterstelle möchte eben Patienten und Ärzten helfen bei Ansprüchen, die berechtigt oder unberechtigt sind.
Und wer sitzt jetzt in diesem Gremium?
Das Gremium ist ein Gremium der Bayerischen Landesärztekammer und ist auch in diesen Räumen lokalisiert, wird geleitet von einem ärztlichen Kommissionsmitglied, und das Gremium besteht aus Ärzten, also ärztlichen Kommissionsmitgliedern und juristischen Kommissionsmitgliedern. Das ist sehr wichtig, dass wir auch die juristische Seite mit eingebunden haben. Es sitzen insgesamt 11 Ärzte und 3 Juristen in diesem Gremium, also es ist richtig groß besetzt. Zusätzlich sind auch noch Verwaltungsangestellte, aber interessante Positionen sind die Ärzte und Juristen, die sich die Aufgaben teilen.
Und wie sieht jetzt da genau das Prozedere aus als Patient oder Patientin oder Arzt oder Ärztin?
Also, das ist klar definiert und ist auch klar nachlesbar für jeden Patient. Das ist ja wichtig. Deshalb möchte ich nochmal verweisen auf die Internetseite, wo man alles nachlesen kann. Diese Internetseite heißt gutachterstelle-bayern.de. Das kann man sich also ganz leicht merken. Und auf dieser Internetseite sind alle wesentlichen Schritte vermerkt. Aber man kann das auch hier klein und klar zusammenfassen. Ein Patient, der meint, dass bei ihm etwas schiefgelaufen ist, braucht nur einen Antrag zu stellen. Und dieser Antrag ist mehr oder weniger nur 2 Seiten und die kann jeder Patient ausfüllen. Und alles Weitere übernimmt dann die Gutachterstelle für den Patienten oder die Patientin.
Also es ist auch nicht kompliziert, das ist relativ einfach auszufüllen.
Es ist ganz einfach, es geht im Grunde genommen nur um die persönlichen Daten und dass er an so und so vielen Tagen behandelt worden ist und er glaubt, dass da was schiefgelaufen ist. Das war's eigentlich auch schon. Er muss also den oder die Ärzte benennen, die ihn behandelt haben und denen er vorwirft, dass da etwas schiefgelaufen sein könnte. Und damit ist seine Aufgabe, die Aufgabe des Patienten, eigentlich schon erledigt. Und selbst wenn er bei dem Antrag Schwierigkeiten hat, wird auch eine Telefonnummer angegeben, dann kann er da anrufen und dann wird er beraten und es wird überall geholfen, weil man jedem Patienten, egal wie er das leisten kann, helfen möchte.
Das ist ja großartig. Und wenn ich jetzt als Arzt das habe, ist das im Grunde genommen das gleiche Prozedere?
Es ist das gleiche, aber in der Regel geht es natürlich von Patientinnen und Patienten aus und der Arzt wird dann natürlich mit eingebunden. Aber natürlich werden auch dem Arzt Hilfestellungen zugeteilt, wenn das notwendig ist.
Und gilt das für alle ärztlichen Behandlungen?
Ja. Also es sind sowohl die operativen Fächer als auch die konservativen internistischen Fächer. Es geht über alle Fachgebiete, deshalb sind auch 11 ärztliche Kommissionsmitglieder, damit die verschiedenen Fachrichtungen abgedeckt sind.
Also auch Zahnärzte können dich?
Ja, nein. Bei Zahnärzten, das ist eine Klammer, da muss ich eine Klammer drum machen, da gibt es eine eigene Gutachterstelle. Das ist die rein ärztliche Gutachterstelle.
Und welche Fälle kommen immer wieder vor?
Also gehäuft sind es natürlich operative Fälle. Deshalb sind auch der überwiegende Teil der ärztlichen Kommissionsmitglieder Ärzte aus den operativen Fachgebieten, also Chirurgie, HNO, Urologie, Kinderurologie. Das sind so die Hauptgebiete, die abgedeckt werden. Und das sind auch die Hauptfälle, also operative Fälle, wo der Patient anschließend meint, die Operation ist nicht so gelaufen, wie sie hätte laufen sollen.
Und ist Ihnen jetzt in Ihrer langen Laufbahn auch ein Fall in Erinnerung geblieben, der Sie besonders bewegt hat?
Ja, muss ich Ihnen schon sagen. Natürlich haben wir immer wieder Fälle, wo wirklich Ärzte Behandlungsfehler begangen haben, die wir dann auch klar benennen und die auch dann konsequent verfolgt werden. Aber mir ist ein Fall wirklich in Erinnerung, da bin ich auch nach Hause gekommen und habe es meiner Frau erzählt. Da handelt es sich um ein neugeborenes kleines Kind. Das war eine Frühgeburt und das Kind hatte bei Geburt schwere Krankheitsschäden, also keinen Geburtsschaden, sondern bereits bestehende Krankheitsschäden. Das Kind musste reanimiert werden während der Geburt, es musste nach der Geburt mehrfach operiert werden wegen Speiseröhrenverschluss und so weiter, also viele Kleinigkeiten. Und da hat ein riesiges Ärzte- und Pflegeteam sich wochenlang um dieses Kindchen gekümmert und mit Erfolg gekümmert. Das Kind ist nach Hause gekommen nach Monaten, lebensfähig und zwar qualitativ gut lebensfähig. Und dann haben wir ein Schreiben der Eltern bekommen, wo sie bemängelt haben, dass eine Zugangsnadel, die am Fuß des kleinen Kindes gelegt worden war, die Infusion ist daneben gelaufen und hat zu Narben und Verziehungen am Fußrücken geführt. Und das wurde von den Eltern kritisiert als Arztfehler. Und da habe ich mir gedacht, das Kind hat es überlebt.
Und ist lebensfähig auch.
Und ist lebensfähig und das kritisiert ihr nun. Aber das sind Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und wir qualifizieren nicht, ob wir einen Schaden nun für wertig halten, ihn zu verfolgen oder nicht wertig. Jeder gemeldete Fall wird von uns ohne Bewertung verfolgt.
Und gibt es jetzt schwarze Schafe, sage ich mal, oder gibt es Ärzte, wo man sagt, okay, das passiert häufiger oder kann man das so gar nicht?
Nein, kann man wirklich nicht sagen. Die Anzahl ist ja zum Glück sehr, sehr gering. Wir haben im Jahr, und das ist die letzten 20 Jahre konstant, ungefähr 1500 Meldungen über fragliche Fehlbehandlung. Und wenn man diese 1500 Fälle anschaut, ist da eine Verteilung immer ähnlich gleich, operative, nicht operative Fächer. Aber man kann nicht sagen, dass bestimmte Personen da hervorragen, die jedes Jahr mit einem Fall belastet werden. Das ist nicht der Fall.
Und bei Patienten, die auffallen, das gibt es ja natürlich in Patientinnen, ja, dass jemand sehr kritisch ist, das gibt es auch nicht.
Nein, also das ist nicht so, dass man sagt, jetzt kommt der schon wieder. Den haben wir doch letztes Jahr erst gehabt. Das ist nicht der Fall.
Was schätzen Sie, in wie viel Prozent der Verfahren wurde ein Behandlungsfehler festgestellt?
Also wir haben klare Statistiken über die Jahre hinweg. Ich habe jetzt vor diesem Gespräch nochmal nachgeschaut. In den letzten 10 Jahren, mehr oder weniger konstant, werden von den uns gemeldeten Fällen, und das sind circa 1000 bis 1500 pro Jahr, stellen wir in 25-30% der Fälle einen ärztlichen Behandlungsfehler fest. Aber ich muss nochmal betonen, bei diesen 1.000, 1.500 Fällen, also nicht bei allen ärztlichen Behandlungen, sind 25% Fehler, nicht, dass das falsch rüberkommt, sondern nur bei den 1.500, die wir untersucht haben. Also ein verschwindend geringer Teil der wirklich erfolgten ärztlichen Behandlungen.
Und was passiert dann? Also Sie stellen das fest, es ist ein Ärztefehler. Wie geht dann das Prozedere weiter?
Also wir stellen diesen ärztlichen Fehler fest aufgrund eigener Entscheidung der Kommissionsmitglieder mit Unterstützung der Juristen. Aber vorweg muss man sagen, haben wir externe Gutachter eingeschaltet. Bei jedem Fall wird ein externer Gutachter beauftragt und dem werden klare Fragen gestellt, die er zu beantworten hat. Und anhand dieses Gutachtens und unserer eigenen Expertise kommen wir dann zu einem Ergebnis, was in einer Gesamtbeurteilung zusammengefasst wird und dem Arzt und dem Patienten zugeleitet wird. Und der Schlusssatz jedes dieser Begutachtung ist immer: Es liegt ein ärztlicher Behandlungsfehler vor, ja oder nein. Wenn wir dem Ergebnis kommen, dass kein ärztlicher Behandlungsfehler vorliegt, hat der Patient immer noch die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten. Der ist ihm ja nicht verbaut, sondern es ist ja nur eine Vorstufe, wo wir es ihm erleichtern. Also wenn er meint, nein, ich bin der Ansicht, ist trotzdem ein Fehler, kann er sich zum Gericht wenden. Wenn wir feststellen, es ist ein ärztlicher Behandlungsfehler, dann hat der Patient die Möglichkeit, mit diesem Gutachten zur Versicherung des Arztes zu gehen und sagen, ich möchte eine Entschädigung haben, eine finanzielle Entschädigung. Und die wird dann in der Regel auch geleistet.
Und gibt es da von bis oder gibt es da eine Regel?
Das ist ganz, ganz schwierig. Natürlich gibt es Grenzen, die in Deutschland festgelegt sind. Die sind wesentlich geringer als in Amerika zum Beispiel.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber das dringt auch in der Regel nicht an die Öffentlichkeit, muss man sagen. Auch nicht an unsere Öffentlichkeit, weil die Versicherungen das nicht so gerne haben, wenn über diese Zahlen gesprochen wird. Wir wissen aber, dass zum Beispiel bei diesen Geburtsverfahren, wo es um Haftpflichtschäden größeren Ausmaßes geht, in der Regel dann ein offizielles Gericht sich einschaltet, weil es dann um gewaltige Summen geht, die in einem größeren Verfahren geregelt werden müssen.
Sie waren bis vor einigen Jahren chirurgischer Chefarzt und ärztlicher Direktor einer Klinik. Ist bei Ihnen auch mal was schiefgelaufen?
Da muss man ganz klar sagen, ja. Es gibt so einen Spruch, jeder Operateur, der behauptet, bei ihm läuft nicht schief, der lügt entweder oder operiert nicht. Das ist flapsig ausgedrückt, aber so ist es. Ich habe sehr viel aus meiner Tätigkeit für meine berufliche Tätigkeit gelernt und bin immer wieder in die Klinik gekommen und habe gesagt, Leute, wir müssen aufpassen, dasselbe hätte uns auch passieren können. Aber jetzt den Fall, ich kann wirklich sagen, das ist ein Fall, der mir ein Leben lang in den Knochen steckt und der ist wirklich einzigartig in seiner Form. Wir haben eine junge Frau, 30 Jahre, an der Schilddrüse operiert. Die Operation ist völlig normal verlaufen. Die Patientin ist nach dem Aufwachraum normal auf die Station gekommen, wach, ansprechbar, alles in Ordnung und hat dann 2 Stunden später Krampfanfälle entwickelt. Das ist nach einer Schilddrüsenoperation nicht ungewöhnlich, weil es zu einem vorübergehenden Kalziumabfall kommen kann. Das ist völlig unproblematisch. Die Ärztin ist ins Zimmer gekommen, hat das erkannt und hat erkannt, dass Kalzium gespritzt werden muss. Das ist auch völlig unproblematisch. Dann spritzt man 5, 6, 7 Ampullen und dann ist das Problem erledigt. Sie hat diese 10 Ampullen gespritzt und das Problem war nicht erledigt, sondern die Patientin hat einen Herzstillstand entwickelt. Unter dem Spritzen. Sie war klinisch tot.
Furchtbar.
Sie ist sofort reanimiert worden, weil das eben unter optimalen Krankenhausbedingungen war, ist 1 Stunde reanimiert worden und ist nach 1 Stunde wieder mit eigenem Herzaktion gekommen. Ich habe den ganzen Fall miterlebt, weil ich natürlich das im Krankenhaus sofort gehört habe, da ist eine Reanimation, die läuft. Nachdem die Reanimation erfolgreich war, habe ich die Mutter der Patientin angerufen und habe gesagt, bitte kommen Sie, bei Ihrer Tochter ist was schiefgelaufen. Mir war klar, es hat wenig Sinn, irgendwas zu vertuschen, sondern man muss die Wahrheit sagen. Und zwar sofort, jeder Patient und die Angehörigen haben ein Anrecht darauf. Das war ein sehr offenes Gespräch mit Mutter und Schwester, die kamen dazu. Und das Ergebnis dieses Gespräches war, ich habe klar gesagt, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben ein falsches Medikament gespritzt. Es war damals nicht Calcium, sondern Kalium gespritzt worden.
Ach du lieber Gott.
Das war die Ursache für den Herzstillstand, unser Fehler. Es ist korrigiert worden, zum Glück erfolgreich korrigiert worden, aber ich habe diesen Fehler gegenüber der Patientin bzw. der Mutter zugegeben und klar gesagt, es ist unser Fehler. Uns ist ein Fehler unterlaufen. Und die Mutter und Schwester waren sehr dankbar, dass ich nicht um den heißen Brei herum geredet habe, sondern klar mich zu unserem Fehler bekannt habe. Und damit konnte das Problem auch geregelt und gelöst werden.
Ja, und Sie waren Ihnen sicherlich auch dankbar, auch wenn es natürlich ein furchtbarer dankbar, dass, Schock war.
Ja, dass das rechtzeitig gelaufen ist. Aber die Quintessenz des Ganzen, das wollte ich Ihnen eindrucksvoll sagen, das offene und ehrliche Reden mit Patienten und Angehörigen ist das A und O für eine vernünftige Behandlung.
Kann kann man sich mit anderen Anliegen auch an die Gutachterstelle wenden. Zum Beispiel, ich bin unzufrieden mit meinem Arzt, ich habe mich nicht gut aufgehoben gefühlt. Gibt es diese Fälle auch?
Die gibt es zuhauf, die auf der psychologischen Ebene laufen. Das ist eine berechtigte Frage. Und die Patienten meinen das auch ernst und fühlen sich auch schlecht behandelt. Aber da müssen wir dann dem Patienten sagen, das sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner. Bei uns geht es wirklich um eine fehlerhafte ärztliche medizinische Behandlung, die wir auch versuchen, objektiv nachzuverfolgen.
Was ist denn Ihre Erfahrung über all die Jahre selbst als praktizierender Arzt und Klinikleiter? Woran liegt das meist, dass sich Patienten nicht gesehen oder gehört fühlen?
Ja, das ist natürlich auch dem stressigen Alltag unterworfen. Es liegt häufig an einer mangelnden Kommunikation. Wenn eine Ärztin oder ein Arzt eine Beziehung zu einem Patienten herstellen kann und ihn in den Behandlungsprozess einbezieht und ihm auch das mit normalen Worten erklärt und nicht mit lateinischen Worten um sich schmeißt, sondern wirklich den Patient als Mensch und als sorgenden Menschen ernst nimmt, dann können auch Probleme, die auftreten, bewältigt werden in diesem Zweierteam. Aber wenn man als Arzt es nicht versteht, eine normale Kommunikation mit einem Patienten aufzubauen, dann kommt es zu solchen Problemen, die dann auch nur schwierig zu bewältigen sind.
Also eine Empathie eines Arztes ist schon immer sehr wichtig.
Es ist eben nicht nur das Handwerk. Sie haben völlig recht, es ist die Empathie.
Ja. Eine abschließende Frage, Herr Professor Hoffmann. Mediation ist ja etwas Großartiges und dass es diese wunderbare Gutachterstelle gibt, ist auch fantastisch. Ich für meinen Teil habe davon eigentlich, bis wir uns getroffen haben, gar nicht davon gewusst und ich glaube, sehr vielen anderen, die ich gefragt habe, wussten es auch nicht. Deshalb freue ich mich auch, dass wir heute darüber sprechen. Woran liegt das, dass so eine wichtige Information für Patienten und Patientinnen eigentlich gar nicht so bekannt ist?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Deshalb bin ich auch so gerne gekommen heute, weil das eben auch eine Möglichkeit ist, das mehr publik zu machen. Das fragen wir uns auch immer wieder. Also unter Ärzten müsste es eigentlich bekannt sein, weil wir im Ärzteblatt, was jeder Arzt bekommt, regelmäßig über diese Stelle informieren und auch über besondere Fälle informieren, um die Ärzte eben auch zu sensibilisieren. Und trotzdem stellen wir fest, dass viele Ärzte von dieser Gutachterstelle noch nie gehört haben und erstaunt sind, wenn sie dann ein Schreiben bekommen, wo sie dazu Stellung nehmen sollen. Aber bei Patienten, also bei Ärzten verstehe ich es gar nicht, muss ich sagen, dass man das so wenig kennt. Bei Patienten verstehe ich es natürlich, weil man sich erst mit dem Thema beschäftigt, wenn man damit konfrontiert ist. Und das ist man ja zum Glück nicht so häufig im Leben.
Gott sei Dank, ja.
Aber wie wir das da mehr publik machen könnten, es ist so, Sie haben recht. Es ist nicht bekannt unter den normalen Patienten, das stimmt. Solche Sendungen sind wichtig. Wir können natürlich keine Werbung machen für unsere Gutachterstelle, weil da auch gar kein Etat dafür da ist. Aber es müsste mehr noch darüber geredet werden. Und es müsste auch von Seiten der Krankenkassen mehr darüber geredet werden, dass die Patienten Möglichkeiten haben, ihre Sorgen diesbezüglich an einer Stelle vorzutragen.
Also ich hoffe, wir erreichen hiermit zumindest ein paar wichtige Patienten und Patientinnen, darüber zu informieren, was es für eine tolle Mediation gibt und wie viele Möglichkeiten dann auch dort für einen gegeben sind und Hilfeleistungen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke Ihnen sehr für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, war für mich auch eine Freude.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.